Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Katja Scherer. Guten Tag. Vom Bett direkt an den Schreibtisch, joggen in der Mittagspause. Viele Menschen haben sich in der Corona-Krise ans Homeoffice gewöhnt. Die SPD will daher einen gesetzlichen Anspruch darauf durchsetzen, trotz des jüngsten Widerstands aus der Union. Außerdem geht es heute in unserer Sendung um den Buchhandel. Pünktlich zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse klären wir, wie die Branche das Corona-Jahr bisher verkraftet hat. Zuerst aber schalten wir in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Claudia Werle vor Ort. Frau Werle, in dieser Woche findet die Herbsttagung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds statt. Heute legt der IWF seinen neuen Konjunkturausblick vor. Und mit im Fokus steht dabei auch die Frage, wie die Schwellenländer bisher durch die Krise kommen. Wie stehen denn die aufstrebenden Länder, also Brasilien oder Indien zum Beispiel, wie stehen die derzeit da?
Man muss ein bisschen differenzieren. Schwellenland ist ja nicht gleich Schwellenland. Die politischen Systeme, die wirtschaftliche Verfasstheit, da gibt es große Unterschiede. Was auffällt, viele asiatische Länder stehen zurzeit etwas besser da als beispielsweise viele Staaten in Südamerika. Wie das kommt, wollte ich von Carsten Pschesky wissen. Carsten Pschesky ist Chefvolkswirt bei der ING Bank. Ja, und hier ist seine Antwort.
Wir hatten natürlich in den letzten 20 Jahren immer wieder doch Grippen, Viruserscheinungen in Asien. Der Mund-Nasen-Schutz ist da auch ganz bekannt. Das hat den asiatischen Ländern deutlich geholfen. Und aktuell jetzt so mit diesem Aufschwung profitiert man auch deutlich von der Abhängigkeit von China. Denn wir sehen ja, dass es irgendwie keine richtige zweite Welle in China gibt und dass die chinesische Wirtschaft auch stärker wächst als anfänglich gedacht.
Mit welchen Problemen haben Schwellenländer zu kämpfen?
Ja, ganz allgemein haben halt viele Schwellenländer damit zu kämpfen, dass sie hoch verschuldet sind. Das hat mit dieser Niedrigzinsphase der westlichen Notenbanken zu tun, amerikanische Fed, Europäische Zentralbank. Und damit wurde halt in den letzten Jahren unheimlich viel Staatsverschuldung aufgebaut. Man ist sehr stark abhängig geworden von internationalen Kreditgebern. Und gleichzeitig in der aktuellen Krise haben natürlich auch etliche Schwellenländer damit zu tun, dass es eine enorm starke gesellschaftliche Teilung gibt in dem Land. Wenig Reiche, viel Arme. Und dadurch ist natürlich auch dieser Coronavirus viel stärker angekommen in vielen Schwellenländern, als das in der westlichen Welt ist.
Hierzulande versuchen Regierungen und Notenbanken mit milliardenschweren Hilfspaketen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zumindest einigermaßen in den Griff zu bekommen. In vielen Schwellenländern ist schlicht und einfach kein Geld dafür da. Was hat das für Folgen?
Das hat große Folgen und das hat sicherlich auch eine mögliche Schwellenländerkrise wieder zur Folge. Denn wenn es kein Geld gibt, man sich maximal das Geld an den internationalen Kapitalmärkten leihen kann und dann entweder nur zu sehr hohen Kosten oder es gar kein Geld aktuell gibt, heißt das, dass natürlich auch da wieder man eher in eine Rezession verfällt. Und wir sehen das ja teilweise jetzt schon im Falle von Argentinien, von Brasilien, dass das zu wirklich großen wirtschaftlichen Turbulenzen führt.
Warum hat das, was in Schwellenländern passiert, großen Einfluss auf uns?
Ja, Deutschland ist Exportnation und wir exportieren auch viel in Schwellenländern. Das war, wenn es da gut geht, ist das natürlich ein sehr dynamisch wachsender Absatzmarkt, enorm wichtig. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass die Schwellenländer auch weltweit so wichtig geworden sind für die internationalen Finanzmärkte. Wenn es da richtig kracht, also mal richtig scheppert in den Schwellenländern und wir eine neue Krise an den Finanzmärkten bekommen, dann spüren wir das in Deutschland, in Europa genauso.
Inwiefern?
Das heißt wieder sinkende Aktienkurse, Unruhe an den Börsen und es könnte auch durchaus sein, dass wir noch einen weiteren Rückgang von der Globalisierung sehen, wenn halt dieses Wachstum in den Schwellenländern nicht mehr da ist, dass sich doch dann viele Unternehmen wieder zurückbesinnen auf die eigenen Heimatmärkte und das ist für ein Land, was natürlich stark von der Globalisierung profitiert hat, wie Deutschland, sind das eher schlechte Nachrichten.
Was brauchen Schwellenländer, um wirtschaftlich gesehen wieder auf festerem Boden zu kommen?
Ganz erst einmal ein Ende der Corona-Krise, ganz deutlich. Wenn es dann irgendwann den Impfstoff gibt, dann hilft das auch den Schwellenländern, wenn die dann auch an den Impfstoff rankommen sollten. Darüber hinaus dann natürlich politische Stabilität und über politische Stabilität auch eine ordentliche Wirtschaftspolitik, die dazu führt, dass Wachstum von innen heraus wieder stärker wird und gleichzeitig ein Land so attraktiv ist, dass internationale Investoren, Kreditgeber gerne in das Land gehen, um zu investieren.
Können Schwellenländer das aus eigener Kraft schaffen?
Das werden Schwellenländer nicht unbedingt aus eigener Kraft schaffen können. Wir werden sicherlich darüber sprechen, über mögliche Schuldmoratorien, also wirklich Schulden abzuschreiben, um diesen Schwellenländern wieder einen etwas einfacheren Start zu ermöglichen.
Sagt Carsten Pschewski, Chefvolkswirt der ING Bank.
Ja, vielen Dank auch aus Köln. Dann blicken wir doch mal auf den Gesamtmarkt in Deutschland, Frau Werle. Das Wirtschaftsforschungsinstitut ZEW hat heute seinen Konjunkturindex veröffentlicht. Wie ist der ausgefallen?
Die befragten Finanzmarktprofis schauen mit größerer Sorge auf die Konjunkturentwicklung in den kommenden Monaten. Die Corona-Infektionszahlen steigen ja wieder. Und auch wenn man mittlerweile etwas mehr Erfahrung hat, was den Umgang mit dem Virus betrifft, so haben doch alle Maßnahmen, die zur Eindämmung der Pandemie beschlossen werden, auch Nebenwirkungen. Dazu kommen die vielen anderen Aspekte, die vorübergehend aus dem Blick geraten sind, wie beispielsweise Brexit oder die anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA, die für Unsicherheit sorgen. Der DAX gibt heute nach -0,4%, fällt auf 13.077 Punkte.
Dann blicken wir auf einzelne Unternehmen, nämlich den Flughafenbetreiber Fraport, angefangen damit. Der leidet derzeit unter der Corona-Krise. Die Fluggastzahlen am Frankfurter Flughafen sind im September wieder eingebrochen nach dem Sommer. Bevor wir besprechen, wie das an der Börse ankommt, zunächst ein Bericht dazu von Klaus-Rainer Jackisch.
Es wird eifrig gebaut am Frankfurter Flughafen. Das neue dritte Terminal nimmt bereits deutlich an Gestalt an. Doch ob es jemals in Betrieb gehen wird, ist fraglicher denn je. Denn das Coronavirus hat auf Deutschlands größtem Airport einen Scherbenhaufen hinterlassen und die Betreibergesellschaft Fraport in die Knie gezwungen. Seit Monaten ist kaum Betrieb in Fra, so das internationale Flughafenkürzel. Viele Flugzeuge stehen eingemottet auf dem Vorfeld. Im Juli und August hatte sich die Lage etwas gebessert, weil das Reisen in viele Urlaubsländer wieder möglich war. Doch die heute für September, einem der wichtigsten Monate der Branche, veröffentlichten Passagierzahlen sind verheerend. Rund 1,1 Millionen Fluggäste zählte die Fraport in Frankfurt, fast 83% weniger als im Vorjahr. Und auch im Vergleich zum August gingen die Passagierzahlen um rund 360.000 zurück. Auf das Jahr gerechnet beträgt das Minus knapp 80%. Vor allem für die Beschäftigten ist das ein Drama. Der Flughafen gilt in der Rhein-Main-Region als Jobmaschine. Doch mittlerweile sind rund 18.000 der etwa 22.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Bis zu 4.000 Jobs stehen auf der Kippe. Fast schon verzweifelt klang der Hilferuf der Fraport, doch bitte in den Herbstferien das Flugzeug zu nutzen. Man habe in den vergangenen Monaten ein umfangreiches Infektionsschutzpaket implementiert. Doch die Kunden haben Angst vor Corona und viele Fluggesellschaften tun ein Übriges, die noch zu verstärken. Fraport betreibt auch viele Flughäfen rund um den Globus, etwa in Brasilien oder Griechenland, doch da sieht es auch nicht besser aus. Deshalb haben sich die Aktien seit März fast halbiert. Eine Besserung ist auch nicht in Sicht und das ist auch für das Bundesland Hessen und die Stadt Frankfurt bitter. Ihnen fehlen Einnahmen, denn sie sind die größten Anteilseigner des Unternehmens.
Fraport steckt in der Krise. Wir haben es gehört, Frau Werle. Wie reagieren die Anleger?
Wenig erfreut, weniger Fluggäste auf absehbare Zeit, keine Besserung in Sicht. Aktien werden verkauft. Die Papiere von Fraport verlieren fast 4%. Auch die Aktien von anderen Unternehmen, die mit dem Reisen, die mit dem Fliegen zu tun haben, werden verkauft. Da gehören Lufthansa-Aktien dazu. Deutlich das Minus auch beim Flugzeugbauer Airbus. -2,5%. Wir haben es ja eben in den Nachrichten gehört. An deutschen Standorten soll es keine betriebsbedingten Kündigungen geben bis Ende März. Aber das ist nur ein kurzer Aufschub. Möglicherweise kommt das dicke Ende dann erst noch im kommenden Jahr.
Dann blicken wir auf Euro, Rente und Gold.
Der Euro wird mit einem Dollar 17,90 gehandelt. Die Umlaufrendite von -0,55 auf -0,56% gesunken. Und die Feinunze Gold kostet $1,922,21.
Das war Claudia Werle aus unserem Börsenstudio. Vielen Dank. Einmal im Jahr legt die Internationale Energieagentur einen Bericht darüber vor, wie sich das globale Energiesystem voraussichtlich in Zukunft entwickelt wird. Dieses Jahr stehen dabei zwei Aspekte im Fokus, die Folgen der Corona-Krise und nachhaltige neue Energieformen. Über die Details habe ich kurz vor der Sendung mit meinem Kollegen Georg Ehring gesprochen und ich habe ihn gefragt, Herr Ehring, wie gravierend schätzt die Internationale Energieagentur denn die Folgen der Krise für den Energiesektor ein?
als sehr, sehr gravierend. Das sei der größte Schock der jüngeren Vergangenheit. Gemeint ist damit die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Durch Corona gibt es halt weniger Verkehr, weniger Strombedarf, weniger Industriestrom. Die IEA hat dazu auch Zahlen veröffentlicht. Die Nachfrage sei um 5% gesunken. Der CO2-Ausstoß um 7%. Da kann man sich ja sehr drüber freuen. Die Investitionen, das ist besonders bemerkenswert, die seien in dieser Zeit um 18% gesunken. Das heißt, die Industrie wartet darauf, wie sich das Ganze weiterentwickelt, um dann den Weg in die Zukunft zu entscheiden. Besonders betroffen von der Krise seien die armen Länder, gerade südlich der Sahara in Afrika, seien zum ersten Mal mehr Menschen wieder ohne Energiezugang. Über die Wege, wie es weitergeht, da hat die Internationale Energieagentur zwei Varianten für die nähere Erholung. Einmal eine schnellere Erholung. Danach wäre die Nachfrage nach Energie etwa im Jahr 2023 wieder so hoch wie vorher. Oder wenn die Pandemie länger dauert mit Rückschlägen, mit einer zweiten Welle, wie wir sie ja im Moment in Anfängen erleben, dann würde es bis 2025 dauern, bis die Nachfrage nach Energie das Vorkrisenniveau wieder erreicht.
Dann blicken wir auf den Strommix. In Deutschland wird immer mehr Strom aus Sonnen- und Windenergie erzeugt. Wie sieht das weltweit aus?
Das ist der weltweite Trend, ganz klar. Das sagt die IEA viel deutlicher als früher. Die Internationale Energieagentur setzt schon seit Jahren auch auf Klimaschutz, aber wesentlich weniger stark und wird immer wieder dafür kritisiert, dass sie dieses Thema verschlafen habe. Aber jetzt sagt sie auch, das Zeitalter der fossilen Energien, das gehe zu Ende. Die Nachfrage nach Öl werde in dieser Dekade nicht mehr weiter wachsen. Die Kohlenachfrage werde nie wieder das Niveau erreichen, das sie vor der Corona-Krise gehabt habe. Bei den fossilen Energieträgern, da steige lediglich die Nachfrage nach Gas. Die neuen Stars in der Energieversorgung, das seien die Erneuerbaren. Solarenergie sei in den meisten Regionen der Welt mittlerweile die billigste Möglichkeit, mit neuen Energieerzeugungsanlagen Strom zu erzeugen. Dazu kommen Windenergie und auch Windenergie auf hoher See. Ein Schwachpunkt sind die Energienetze. Da fordert die Internationale Energieagentur große Investitionen. Selbst im Szenario ohne viel mehr Klimaschutz als bisher geplant, werden in diesem Jahrzehnt etwa 80% mehr Investitionen nötig sein als im vergangenen Jahrzehnt.
Die Internationale Energieagentur hat sich außerdem mit der Frage beschäftigt, wie man den Energiesektor klimafreundlich umbauen kann. Was genau schlagen die Experten denn vor?
Sie haben zum ersten Mal Szenarien für eine klimafreundliche Erholung vorgelegt und davon gleich zwei. Das eine Szenario sieht vor CO2-Neutralität bis zum Jahr 2070. Dazu seien ganz enorme Investitionen notwendig, eben mehr Solaranlagen, mehr Windanlagen und vor allem mehr Netze. Aber die Experten setzen da auch auf Atomkraft und konventionelle Energien. Also auch die Atomkraft sollte ausgebaut werden. Und bei den konventionellen Energien, da geht es nicht um Neubau, sondern um den Weiterbetrieb der bestehenden Kraftwerke. Die müssten also für ihre Restlaufzeit entschieden weniger CO2 ausstoßen als bisher. Und damit setzt die Internationale Energieagentur ganz klar auf die Speicherung und Abschaltung von CO2. Das heißt, man speichert das CO2 zum Beispiel in ausgebeuteten Erdgasvorkommen. Das ist eine Technik, die bei uns noch wenig diskutiert wird, die aber in anderen Teilen der Welt durchaus sehr ernst genommen wird. Das zweite Szenario sagt CO2-Neutralität bis zum Jahr 2050. Das wollen viele Staaten. Das würde noch viel größere Investitionen erfolgen. 75% erneuerbare Energien am Strommix bis zum Jahr 2030 ist ein Stichwort. Jedes zweite Auto müsste innerhalb von 10 Jahren elektrisch werden. Jedes zweite neu verkaufte Auto. Es müssten Verhaltensänderungen bei der Bevölkerung und in der Industrie einsetzen. Effizienzgewinne müssten ganz groß sein. Also die Wende, die sei sehr, sehr viel größer, als sich das viele bisher noch vorstellten.
Um die Klimaziele einzuhalten, muss der Energiesektor deutlich umgebaut werden. Georg Ehring war das im Gespräch. Und im nächsten Beitrag schauen wir auf die Frankfurter Buchmesse, die jetzt gestartet ist. Die Buchbranche ist auch eine Branche, die durch die Krise durcheinander gewirbelt wurde. Und wie die Branche auf den Lockdown zurückblickt und jetzt auch in die Zukunft vorausblickt, das erzählt Wolfram Schrag am Beispiel eines Münchner Unternehmers.
In der Buchhandlung von Martin Schärfchen in München sind die Regale und Büchertische voller Neuerscheinungen. Schärfchen ist überwältigt.
Dieses Jahr finde ich es enorm, was für eine Bandbreite wieder an Literatur rausgekommen ist, in jeglicher Richtung. Also es ist echt ein richtig fetter Herbst, könnte man sagen, was das Lesen angeht.
Denn viele Verlage haben neue Titel im Frühjahr zunächst gestoppt und bringen diese jetzt auf den Markt. Corona hat das Jahr durcheinandergewirbelt. Der Lockdown brachte auch Schärfchens Buchhandlung Kolibris im Münchner Stadtteil Neuhausen zum Stillstand. Doch nach ein, zwei Tagen der Schockstarre kamen die Bücher eben zu den Kunden und nicht mehr umgekehrt.
Wir haben versucht, mit zwei Fahrrädern auszufahren. Ich sage mal, der Aufwand war sehr enorm, aber jetzt rückblickend würde ich sagen, hat es sich auch sehr gelohnt, weil wirklich unglaublich viele Kunden froh waren, dass sie überhaupt noch an Bücher rangekommen sind.
Den Stammkundinnen und Kunden machen 90% der Münchner Buchhandlung Kolibris aus. Diese Treue hat den Sortimentsbuchhandel in Deutschland insgesamt über Wasser gehalten. Der Umsatz brach während des Lockdowns nur um rund 65% ein, hat der Börsenverein des deutschen Buchhandels errechnet. Die Branche lebt vom Kontakt, sagt Hauptgeschäftsführer Alexander Skipis.
Denn die Buchbranche ist mehr getrieben davon, die Inhalte zu den Menschen zu bringen. Und das ist, würde ich mal etwas pointiert sagen, ein Ethos, was in dieser Branche vorhanden ist, das sie auch unterscheidet von anderen Anbietern.
Vom Ethos kann man aber weder Mieten noch Gehälter bezahlen. Viele Buchhändler und Verlage haben Zuschüsse oder Kredite von Bund und Ländern beantragt. Weiter fließt auch Geld aus dem Topf der Bundesregierung Neustart Kultur. Doch viel wichtiger ist, dass die Geschäfte seit Ende April wieder offen sind. Und so wagt Buchhändler Schärfchen eine Prognose.
Wenn jetzt nicht nochmal ein großer Einbruch kommt, ich hoffe nicht, dann könnte das ein ganz normales Jahr gewesen sein.
Zur Buchmesse nach Frankfurt wäre Schärfchen nicht gefahren, auch wenn er es schätzt, dort Kontakte zu Verlagen und Kolleginnen und Kollegen zu pflegen. 70.000 Neuerscheinungen sowie 9.800 aus dem Ausland in diesem Jahr sind ein ordentlicher Wert. Doch nun, das erste Mal überhaupt, gibt es keine echte Buchmesse. Dafür aber viele digitale Angebote, sagt Jürgen Boos, der Direktor der Frankfurter Buchmesse.
Wir haben eine Geschäftsplattform aufgebaut für den Rechtehandel, der für unsere Branche international wichtig ist, Frankfurt Rights. Und was mich sehr freut, dass wir jetzt über 2.800 digitale Aussteller aus fast 90 Ländern bereits auf dieser Plattform haben.
Doch ob diese digitale Buchmesse in diesem Jahr erfolgreich ist und wie sich dieser Erfolg messen lässt, können die Veranstalter momentan noch nicht einschätzen.
Die Buchbranche hofft auf ein gutes Jahr trotz der Krise, Wolfram Schrag berichtete. Die SPD will ein Recht auf Homeoffice einführen. Bei einer 5-Tage-Woche sollen Beschäftigte mindestens 24 Tage im Jahr im Homeoffice oder mobil arbeiten dürfen. So steht es im Gesetzesentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Voraussetzung soll sein, dass sich die Tätigkeit dafür eignet und keine betrieblichen Gründe dagegen sprechen. In der Großen Koalition gibt es gegen diese Pläne viel Widerstand. Das Bundeskanzleramt hat den Entwurf gestoppt. Arbeitsminister Hubertus Heil will sich davon aber nicht aufhalten lassen, wie Kai Küstner berichtet.
Es war eine deutliche Ansage aus dem Kanzleramt, vielmehr aber noch eine deutliche Absage. Der von Hubertus Heil vorgelegte Gesetzentwurf sei ungeeignet, um zwischen den Ministerien weiter beraten zu werden, so die unmissverständliche Botschaft an den SPD-Politiker. Was der jedoch weniger als politische Ohrfeige, sondern eher als Herausforderung für sein Recht auf Homeoffice-Gesetz sehen will.
Ich will, dass es kommt. Und wir haben ja schon ganz andere Dinge in der Koalition auch strittig beraten. Am Ende war diese Koalition immer zur Lösung bereit und ich setze auf konstruktive Gespräche.
Zwischen seinem Ministerium und Kanzleramt würden bereits solche Gespräche laufen, verrät Hubertus Heil. Doch bislang hagelt es vom Koalitionspartner nur Absagen. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus erklärte auf Nachfrage des ARD-Hauptstadtstudios, man wolle mobiles Arbeiten zwar möglich und einfacher machen.
Wir sind aber der Meinung, dass es dafür keines Rechtsanspruches bedarf, keiner zusätzlichen Bürokratie bedarf.
Das könnten die Tarifparteien schon selbst regeln, ohne gesetzliche Vorgaben, findet Brinkhaus. Erleben wir hier von beiden Seiten bereits einen Vorgeschmack auf den Bundestagswahlkampf im kommenden Jahr? Mit dem Bürokratievorwurf komme die CDU-CSU immer, wenn es um die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gehe, kritisiert der SPD-Minister.
Ich erwarte von der Union, dass sie begreift, dass die Welt sich weiterdreht.
Womit Hubertus Heil die Unionsseite auffordert, sich zu bewegen. Wofür es jedoch bislang keinerlei Anzeichen gibt. Gerade in Corona-Zeiten fürchten große Teile der CDU-CSU, man schnalle den Unternehmen einen zu schweren Rucksack auf. Und Kanzleramtschef Helge Braun stellte im ARD-Bericht aus Berlin nun noch einmal klar, dass er den von Heil geforderten Rechtsanspruch für falsch halte.
Weil er auch nicht dem Koalitionsvertrag entspricht und weil er im Grunde genommen die Basis für neue Streitigkeiten ist und wir uns dann endlos im Gesetz überlegen, ob das jetzt für den Tankstellenwart oder für die Krankenschwester, wie soll denn das funktionieren?
Klar ist, je mehr Zeit verstreicht, umso mehr naht der CDU-Parteitag im Dezember und dann auch das neue Jahr, das ganz im Zeichen des Wahlkampfs stehen wird. Die Chancen für Hubertus Heil, sein Gesetz doch noch über die Zeit und damit ins Ziel zu retten, dürften damit schwinden.
Wir werden keinen weiteren Belastungs- und Bevormundungsgesetzen mehr zustimmen.
Unterstrich bereits der CSU-Politiker Hans Michelbach vom äußerst einflussreichen Parlamentskreis Mittelstand der Unionsfraktion. Gegen Heil spricht auch, dass es in der Union durchaus Stimmen gibt, die meinen, der SPD-Arbeitsminister habe dem Koalitionspartner etwa mit der Grundrente schon eine ganze Menge zugemutet. Nun wolle er neben einem Lieferkettengesetz auch noch ein Recht auf Heimarbeit.
Ich glaube, wir sollten Politik an der Lösung von Problemen orientieren und nicht wie in so einem Sandkasten um Förmchen streiten.
Meint dazu Hubertus Heil im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Raus aus dem Sandkasten rein ins Homeoffice also. Der SPD-Minister baut auf die Zustimmung der Öffentlichkeit. Schließlich würden 75% der Deutschen ein Recht auf mobiles Arbeiten befürworten, so Heil. Um den Koalitionspartner zu überzeugen, dürfte das aber kaum reichen.
Das Bundesarbeitsministerium will sich weiter für ein Recht auf Homeoffice einsetzen, Kai Küstner berichtete. Damit kommen wir zur Wirtschaftspresse und darin geht es heute um die Verleihung des Wirtschaftsnobelpreises an die US-Ökonomen Paul Milgram und Robert Wilson.
Wenigstens seien die diesjährigen Preisträger nicht peinlich, bemerkt die Tageszeitung Taz aus Berlin. Milgram und Wilson haben erforscht, wie sich Bieter auf Auktionen verhalten und wie sich dieses Wissen praktisch nutzen lässt, wenn etwa der Staat Frequenzen für den Mobilfunk versteigern will. Auch Deutschland hat entsprechende Verfahren angewandt, um die 5G-Frequenzen zu verkaufen, was am Ende gut 6,5 Milliarden Euro brachte. Dafür kann man ruhig einen Nobelpreis verteilen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung vermutet, mit der Wahl der auf eng begrenzten Gebieten arbeitenden Preisträger will die schwedische Akademie wohl nicht zufällig den Eindruck erwecken, die Wirtschaftswissenschaften seien ebenso seriös und nützlich wie etwa die Medizin oder die Chemie. Wahr ist, dass sich in Arbeiten zur Gesamtwirtschaft umso mehr Schwätzer und Ideologen tummeln, je mehr die Bedeutung solcher Analysen für die Politik in den Fokus rückt. Doch früher oder später wird die Akademie nicht umhinkommen, auch für Arbeiten auf politiknäheren Gebieten wieder Preise zu vergeben. Nach Ansicht der Neuen Osnabrücker Zeitung haben die USA wieder einmal ihr Quasi-Abonnement auf die Auszeichnung untermauert. Ungesehen im Dunkeln stehen die deutschen Volkswirtschaftslehrenden. Aber woran liegt das? Kritiker sehen die deutschen Ökonomen versunken in der Drittklassigkeit und rückwärtsgewandt sowohl in der Lehre als auch der Forschung. Mit starrer Ordnungspolitik und der sogenannten pluralen Ökonomik, die das Ende der Marktwirtschaft und die Abkehr von Wachstum und Konsum predigt, lässt sich international in der Tat kein Staat machen. Armut und Mangelernährung sind nach dem aktuellen Welthungerindex in mehr als 50 zumeist afrikanischen Ländern nach wie vor allgegenwärtig. Die weltweiten Anti-Corona-Maßnahmen hätten das Problem noch verschärft, schreibt der Neue Tag aus Weiden. Es gilt, ärmeren Ländern nicht nur mit einer Impfallianz zu helfen, sondern auch mit einer Anti-Hunger-Allianz. Mit Geld allein ist es aber nicht getan. Wir brauchen auch ein Umdenken, wie wir Nahrung produzieren und exportieren. Denn allzu oft zerstören Lebensmittelexporte andernorts kleinbäuerliche Produktionssysteme und damit Lebensgrundlagen.
Damit endet die Wirtschaftspresse und auch unsere Sendung Wirtschaft am Mittag. Nach den Nachrichten hören Sie hier Deutschland heute mit Jessica Sturmberg. Darin geht es dann unter anderem um eine unterschätzte Gefahr, nämlich um alte chemische Kampfstoffe in der Ostsee. Und es gibt auch noch ein anderes Thema, nämlich die Elternschule in der Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen. Ich bin Katja Scherer, bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.